Bei eurem Festival spielen DJs, das ist ja keine Kunst, das kann man ja kein Kunstfestival nennen. Also
super, wir fahren wieder vorwärts, wir sind jetzt nämlich total lange rückwärts gefahren. Ah ja. Jetzt sind wir wieder am Kurs. Ja.
Das ist der Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation. Unterwegs in einem Elektroboot auf der Alten Donau unterhalte ich mich in diesem Podcast über Verrücktheit, Mut, Besessenheit, Liebe und alles, was sonst noch mit unserer Branche zu tun hat. Mein Name ist Emanuela Saratsch, ich bin seit 2007 Gesellschafterin der Design- und Kommunikationsagentur Halle 34 und darf im Namen der Fachgruppe diese Podcast-Reihe machen. Diesen Podcast können Sie auf werbungwien.at, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt, hören.
Mein heutiger Gast ist Kuratorin, Kulturmanagerin und Gründerin von Soundframe. Sie hat die Produktion der Diagonale Graz geleitet und agiert als Gastkuratorin bei der Vienna Design Week. Kaum jemand prägt die heimische Szene für audiovisuelle Kunst so sehr wie sie und genau deshalb ist sie auch die Leiterin des neuen Medien-Kunstfestivals in Wien. Herzlich willkommen, Eva Fischer.
Danke, hallo.
Hallo Eva, mich freut es wirklich total, dass es wir heute noch ins Boot geschafft haben.
Ja,
weil es hat heute geblitzt und gedonnert und geschüttet wie aus Kübeln.
Mhm.
Aber ich glaube, es wäre trotzdem gar nicht zur Diskussion gestanden, dass wir uns treffen, weil so unter dem Motto geht nicht, gibt's nicht, findet man ja immer irgendwie einen Weg. Ja?
Genau, das stimmt.
Und ich glaube, das eint ja auch irgendwie so die Selbstständigen oder so, also die Geisteshaltung auch bei Kreativen im ganz Besonderen, oder? Dass man sich halt von Widrigkeiten sozusagen ja nicht abhalten lässt.
Genau,
ja?
So ist es.
Und gerade nämlich in der Kreativbranche, da geht es ja darum, auch um ungewöhnliche Ideen auf den Boden zu bringen oder um Dinge zu machen, die man ja vielleicht auch noch nie gemacht hat oder die niemand kennt. Ja? Und das trifft ja bei dir im ganz Besonderen zu, weil du hast ja, kann man sagen, in Wien eine neue Kunstrichtung etabliert und du hast auch das Medienkunstfestival im Jahr der Pandemie in den völlig neuen virtuellen Raum gesetzt.
Ja, ja? Genau.
Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, was da so die Herausforderungen waren?
Sehr gern.
Ja?
Ja, absolut. Herausforderung auf jeden Fall. Also es war eine total spannende Zeit. Zuerst war mal, hat alles ganz furchtbar ausgeschaut. Ich glaube, wie bei uns allen, alle Projekte abgesagt. Wir haben aber dann 2020 im ersten Lockdown, wie der gerade so am Ausklingen war, im Mai, dann die Einreichung geschrieben für das Medienkunstfestival.
Ja.
Und da eigentlich schon ziemlich klar gewusst, okay, wenn wir das im Jahr 2021 machen, es wird nicht möglich sein, das im physischen Raum zu machen. Von dem her war damals irgendwie schon so die Idee, viel davon online zu machen, virtuell zu machen. Aber was das heißen würde, haben wir da noch nicht gewusst.
Mhm.
Es ist dann tatsächlich der Fall eingetreten. Wir haben uns den Februar ausgesucht als Slot, weil das ein ganz guter Slot ist, so in Österreich gesehen und international zwischen ganz vielen anderen Festivals. Der ist noch frei. Und für uns war irgendwie klar, naja, Medienkunst, da muss nicht Sommer sein. Da ist es auch okay, wenn es ein bisschen kälter ist, wenn die Leute vielleicht eh gern ins Museum gehen oder sich vorm Screen was anschauen.
Mhm.
Und im Februar waren wir dann im totalen Lockdown natürlich, 2021. Und dadurch hat sich das alles schon noch einmal geändert und verstärkt. Und ja, 100% virtuell. Wir haben aber davor eben schon einige Projekte umgesetzt gehabt, mit der Area for Virtual Art zum Beispiel, haben ganz, ganz tolle Artists schon im Team gehabt, Martina Menegon beispielsweise, die auch auf der Angewandten unterrichtet in dem Bereich, Maximilian Prag, ganz viele andere, Enrico Zago, die da eh schon eigentlich seit vielen Jahren im Virtuellen arbeiten. Wir haben uns auch mit Virtual Reality sehr viel beschäftigt gehabt in den letzten Jahren, eben auch zum Beispiel im Rahmen der Diagonale, und von dem her war das alles für uns nicht ganz neu.
Ja.
Aber jetzt wirklich ein Festival auf die Beine zu stellen, da beginnt es ja auch schon bei der Teamkommunikation. Also das war eigentlich viel herausfordernder als das Programm an sich. Das Programm ist eh unser täglich Brot sozusagen, also virtuelle Kunst, Medienkunst, all das. Da gibt es ja so viele spannende internationale Positionen. Aber jetzt wirklich sich die Frage zu stellen, wie bringe ich eigentlich mein Publikum da rein? Wie erfahren die überhaupt von dem Programm? Wie schaffe ich es, dass mein Team, das sich teilweise noch gar nicht kennt, weil wir dieses Festival zum allerersten Mal machen, zusammenfindet? Und es waren eigentlich die großen Herausforderungen.
Würdest du sagen, war da so diese Geisteshaltung, der Krise zu trotzen, da trotzdem auch so sehr hilfreich hier, dass du sagst, so jetzt erst recht.
Jetzt erst recht, ja. Das war schon ein bisschen das Motto, ja. Ja, und wie soll ich sagen, es ist so, man kann ja überhaupt nicht behaupten, dass das positiv ist, wenn man sich so nach der Decke strecken muss oder wenn innerhalb einer Pandemie ist und es geht ganz vielen Leuten schlecht. Es ist so schwierig, das irgendwie zu formulieren, dass es nicht falsch verstanden wird. Aber für uns war es schon, also was ich gelernt habe und wir als Team im letzten Jahr, ist einfach absolut super, weil ich auch glaube, dass wir in der Zukunft davon total zehren können. Und von dem her, jetzt erst recht, auf jeden Fall. Und ja, wir haben einfach versucht, das Beste draus zu machen.
Ja. Mhm. Auf was mussten denn da die Besucher am meisten verzichten oder was hat denn dir da persönlich am meisten gefehlt, so im Anbetracht oder zum analogen Festival sozusagen?
Ja, also ich glaube, ein Festival ist ja so ein super Format, weil wir haben das geschrieben auch in unserem Text, da bündelt sich Energie.
Ja.
Da kommen ganz viele Leute zusammen, die sich wieder treffen, die sich kennenlernen, die aus bestimmten Szenen kommen, wo man Inspiration kriegt von anderen, aber auch privat Freunde trifft. Also da passiert einfach so viel in diesem Menschentreffen sich und machen gemeinsam was.
Ja.
Und das ist uns schon extrem abgegangen. Also wir haben mit allen Mitteln versucht, dieses Festival-Feeling irgendwie zurückzuholen.
Ja.
Haben uns ganz viel angeschaut, wie zum Beispiel aus der Gaming-Szene kommt wahnsinnig viel. Also Discord oder Twitch oder diese Chats. Plattformen und Streaming-Plattformen, die haben wir dann für uns so ein bisschen umgewandelt und haben einfach versucht, unser Publikum da so ein bisschen zusammenzubringen. Und das hat auch über weite Teile ganz gut funktioniert, vor allem, weil es einfach gar nicht anders möglich war.
Mhm.
Aber im Vergleich lässt sich eben gerade dieses zufällige, das man im Physischen beim Festival hat, das lässt sich ganz, ganz schwierig im Virtuellen nach.
Ich finde es ja ganz interessant, was du gerade angesprochen hast, diese Kommunikationskanäle, die ihr verwendet habt, die ja so aus der Gaming-Szene kommen. Ich glaube, so wie die Arbeitswelt hat sich in Zeiten von Corona total geändert. Also man ist ja in Zoom-Meetings gesessen und in Teams-Meetings wie nie zuvor. Mhm. Ihr ja auch, aber ihr habt darüber hinaus euch diese Plattformen zu eigen gemacht und habt euch eure eigenen Räume und Welten geschaffen, wo ihr als Team kommuniziert habt.
Ja.
Und das wäre ja, glaube ich, auch für viele Unternehmen, aber auch für Schulen, denke ich mir mal, eigentlich ein großer Vorteil gewesen. Und das hat uns jetzt aber noch gar nicht erreicht. Ja. Also deswegen auch so, das Festival ist ja auch etwas, oder das ist ja eigentlich schon ein bisschen was Visionäres. Wann denkst du, kommen solche Kanäle zu uns?
Ja, also ich hoffe, dass sich da noch viel entwickelt, weil wir haben das auch gesehen, dass es einfach ganz viel Potenzial aufmacht. Viele Räume sich da geöffnet haben. Wir haben beispielsweise in Mozilla Hubs, also virtuellen Online-Tool, ganz viele virtuelle, unterschiedliche Arten von Räumen auch geschaffen, von Ausstellungsräumen über eben Räume, wo beispielsweise auch einmal ein DJ-Set stattgefunden hat oder wo man sich einfach trifft zum Reden. Vielleicht ein Projekt, das wir jetzt auch gerade machen, wo es tatsächlich um Schulen geht und die Zusammenarbeit auch mit Jugendlichen, ist eine ganz, ganz tolle Kooperation mit der Frauendomäne. Es sind da im Boot so tolle Frauen wie die Fanny Stapf beispielsweise, die ORF Sprechstunde, Freistunde, glaube ich, Freistunde macht. Oder Asma Ayat, auch ganz toll, die beim Black Voices Volksbegehren dabei ist. Also eine ganz, ganz tolle Gruppe, Sophie Rendl von der Frauendomäne und noch einige andere. Und wir sind eben im Boot auch mit so einem Mozilla Hubspace, der dafür gedacht ist, dass wir mit Jugendlichen reingehen und uns mit Themen wie Rassismus, Sexismus, Diskriminierung auseinandersetzen. Und da ganz bewusst in dieses Virtuelle auch reingehen und man kann einfach diese Räume gestalten. Gerade für didaktische Arbeit ist es total super. Also es ist sehr viel möglich, es ist viel schnell möglich und macht viel schnell sehr sichtbar. Mhm. Und das ist eigentlich das große Potenzial dran, weil in Zoom, ja, man kennt es, es sind diese Kasteln, es schaut eigentlich immer gleich aus, man redet zwar mit anderen Leuten, aber kann man sich noch an irgendein Zoom-Meeting konkret erinnern aus den letzten 1,5 Jahren?
Also für euch ist das eigentlich schon wieder altes Medium, veraltetes Medium, das ja schon in die Jahre gekommen.
Ja, genau. Es ist schon super und wir haben ganz, also ich habe oft 8 Stunden, 10 Stunden am Tag in Zoom verbracht und das hat schon gut funktioniert, vor allem auch mit dem Team und eben mit Partnerinnen und Partnern, aber also diese virtuellen Räume, da geht es ja viel mehr auch in die visuelle Ebene und in die räumliche Ebene, da kann ich viel mehr mit Dramaturgie arbeiten, wie schafft es, ist ja auch ein bisschen Ausstellungsraum vielleicht, wie schaffe ich es in einem Raum über unterschiedliche Stationen eine Geschichte zu erzählen und damit einfach einen Inhalt zu transportieren. Und das, da haben wir auch sehr viel für den physischen Raum wieder gelernt. Mhm. Also ist schon spannend.
Was ich total interessant gefunden habe, beim Ziva Festival habt ihr euch ja einen gänzlich eigenen virtuellen Festivalraum geschaffen. Das heißt, ihr habt euch eigentlich euer eigenes virtuelles Museum fast gebaut, kann man sagen. Ich bin auch eingestiegen. Aha. Also ich habe das total spannend gefunden und man hatte dort ja auch die Möglichkeit gehabt, als Besucher in Form von einem non-binären Avatar quasi da rumzulaufen. Mhm. Also ich muss sagen, das macht schon ein ganz eigenes Gefühl auf, wenn diese Geschlechteridentität plötzlich so aufgebrochen wird. Ja. Das war interessant. Und das zweite Spannende, was ich gefunden habe, ich habe mich plötzlich in einem völlig werbefreien Raum befunden.
Ja, okay.
Und das kennt man eigentlich so gar nicht, und auch in der analogen Welt nicht, weil ich gehe bei der Haustüre raus und ich werde überall mit Werbung konfrontiert, sei es das Bildersackerl auf der Hauswand oder in der Zeitung, in jedem Magazin, kommt einmal, springt einmal eine Anzeige entgegen. Mhm. Und selbst wenn ich in ein Museum gehe, überall gibt es einen Museumsshop, überall gibt es dort Werbung und überall sind da die Sponsorenlogos zu sehen.
Stimmt.
Wäre das für dich jetzt dann eigentlich mehr Fluch als Segen, wenn da plötzlich jetzt die Werbeindustrie auftaucht und sagt, so im virtuellen Museumsraum, da sind wir auch zu finden.
Ja? Ja, absolut. Ich glaube, dass es schon eben gerade auch die Möglichkeit bietet, Sachen einfach noch einmal zu überdenken und zu schauen, okay, wo vielleicht gibt es die Möglichkeit, einen Raum neu zu gestalten, wo das auch tatsächlich Sinn macht und wo sich das vielleicht nicht so sehr überlagert, weil die Problematik, sehe ich schon absolut. Und jetzt auf den ersten Teil der Frage ist sozusagen noch einmal auch, weil das alles ganz gut miteinander zu tun hat. Non-binäre Avatare, das war uns wahnsinnig wichtig, einmal zu überlegen, okay, was heißt denn das eigentlich, als Avatar irgendwo einzusteigen? Und ich muss dazu sagen, ich selbst, ich komme nicht aus dem Gaming, ich habe jetzt nicht gezockt, jahrzehntelang.
Ja.
Also für mich war das dann vor 1, 2, 3 Jahren auch durchaus ein bisschen was Neues oder sich dann wirklich so zu identifizieren, weil gerade in einen Ausstellungsraum gehe ich dann irgendwo doch als Person rein, die mit anderen redet, die sich über die Kunst vielleicht austauscht, die Leute kennenlernen und das macht etwas mit mir. Dann die Möglichkeit zu haben, nicht wieder klassisch auszusuchen, bin ich eine blonde, weiße Frau oder ein blonder, weißer Typ. Ja, und habe gar nicht die Auswahlmöglichkeit. Das war uns unfassbar wichtig, weil einfach einmal das ein bisschen aufzubrechen, haben wir als große Chance empfunden.
Ja.
Und einfach wirklich einmal, auch wirklich so im Utopischen vielleicht ein bisschen. Und Kunst kann das ja. Kunst ist ja genau der richtige Ort, auch um sich sowas anzuschauen und vielleicht auch Sachen einmal auszuprobieren.
Ja, also ist das gut angekommen? Haben das die Leute sehr gern gemacht?
Ja, absolut. Und man kann sich eben Avatare aussuchen, die durchaus unterschiedliche Stimmungen vielleicht transportiert haben. Eine war ein bisschen darker, sage ich jetzt mal. Der nächste war ganz bunt und hell. Und es waren unterschiedlichste
Formen. Bunt mit einem sehr großen Kopf.
Ja, sehr gut. Sehr schön. Ja, eben. Also man hat dann so ein bisschen angefangen, sich anders zu überlegen, wie man denn eigentlich wirken will. Mhm. Und es hat auch natürlich viel, also die Angie Pohl beispielsweise im Team kommt aus der Mode und aus dem Styling, hat sich da viel damit auseinandergesetzt. Natürlich auch, wie man mit Mode auch die eigene Stimmung oder das eigene, die eigene Person transportiert. Mhm. Genauso geht es mit Avataren. Und da war uns aber eben ganz wichtig, dass die eben nicht wieder klassisch, binär und alles, was wir eben eigentlich nicht wollen. Und alles, wogegen wir auch arbeiten und wo wir auch in Zukunft jetzt nächstes Jahr ganz speziell drauf schauen werden. All das wollten wir einfach mal aufheben und schauen, was es mit uns macht. Und ja, also ich glaube, schön, dass du das auch sagst. Und ich habe das Gefühl, dass bei vielen Leuten das durchaus angekommen ist und das eigentlich sehr erfrischend war. Und man einfach dadurch ins Reden und ins, auch drüber nachdenken kommt. Also genau das, was man ja eigentlich erreichen will. Und dann noch einmal zum werbefreien Raum, das ja damit auch irgendwie zu tun hat. Also ja, einfach Räume mal neu denken, ist glaube ich die große Chance und ist sicher, befürchte ich, oder das ist ja auch auf künstlerischer Ebene etwas, das man, oder wo wir sagen, das wollen wir nicht und es ist aber gar nicht so einfach. Nicht wieder das Physische oder die, ich will eben bewusst nicht sagen, die reale Welt, weil das wird alles genauso real für uns. Aber die physische Welt einfach wieder eins zu eins zu übersetzen, macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, vielleicht gibt es ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass da aus der Kreativbranche oder eben aus der Werbebranche kommen natürlich dann ja auch also Ideen, die dafür gemacht sind. Mhm. Also kommt vielleicht ein riesengroßer Nike-Turnschuh und steckt mir auf meinen Avatar-Ziegerl.
Ja, genau. Oder ich kann reingehen. Ja.
Du, das Festival-Motto 2021 war ja Social Distancing, Virtual Bonding. Also ich glaube, passender kann man ja ein Festival-Thema gar nicht wählen. Es war das Thema der Zeit schlichthin. Mhm. Was erwartet uns denn 2022? Darfst du schon ein bisschen was verraten über das Medienfestival?
Ja. Absolut. Es hat ein bisschen damit zu tun. Es geht ein bisschen in die Verlängerung, weil uns war ganz wichtig, mit diesem auch Virtual Bonding zu hinterfragen, wie man virtuelle Tools auch benutzen kann, um irgendwo verbunden zu bleiben oder da einfach neue Kommunikationsmedien auch für sich findet. Und nächstes Jahr schauen wir noch mehr, auch gerade in Bezug auf die non-binären Avatare, die du schon erwähnt hast, in die körperliche Richtung. Also es geht wieder mehr um den Körper, sowohl im physischen als auch klarerweise im virtuellen. Und das Thema oder der Titel, den es tatsächlich auch schon gibt, wird heißen Embodied Structures. Also es geht vielleicht, wenn man es übersetzt, sehr um dieses verinnerlichte Strukturen, die mit dem Körper was machen, der Körper irgendwo auch als politisches Feld auf ganz, ganz vielen Ebenen, wo ganz viel drüber ausgemacht wird in unserer Gesellschaft. Auch natürlich in die Richtung, was ist vielleicht ein normschöner oder ein normschöner Körper und was heißt es für alle anderen? Es geht ganz viel weiter auch in diese gesellschaftspolitische Richtung, die wir schon eingeschlagen haben, weil uns das einfach sehr interessiert. Und da schauen wir uns halt ganz konkret an, okay, was macht da Social Media? Also gerade, das ist immer so, also natürlich die Sachen, die einem zuallererst einfallen, MeToo, Black Lives Matter, all diese großen Bewegungen, die da glücklicherweise stattgefunden haben in den letzten Jahren, die eigentlich über die Social Media erst wirklich möglich waren, auf dieser internationalen Ebene auch. Und da geht es natürlich auch viel um Visibility, um wie stelle ich das dar, wie kommuniziere ich und da hat sich einfach so viel entwickelt in den letzten Jahren, das uns sehr interessiert, auch als Medienkunstfestival.
Das unterstreicht ja auch so die Bedeutung von so einem Kunstfestival, weil das ist ja auch etwas, was immer so einen Blick in die Zukunft liefert. Und bei diesem Ziva-Manifest, da hat es einen Satz gegeben, den habe ich total schön gefunden auch. Ein Festival ist Ort und Zeitpunkt und schaut in die Zukunft. Mhm. Das war ein Teil davon. Aber was erwartet denn uns da? Gibt es da auch Erkenntnisse? Also was sind denn so die neuesten Errungenschaften im virtuellen und digitalen in den nächsten Jahren? Also was eher zeitnah ist oder was werden Sie denn da für Möglichkeiten eröffnen, auch in der digitalen Kommunikation?
Ich glaube, allein schon einmal für also nachhaltig gedacht, das muss man natürlich auch immer vorsichtig betrachten, aber dass es möglich ist, ein Meeting zu machen, wo Leute in New York sitzen zur selben Zeit in sagen wir Österreich und zur selben Zeit irgendwo vom anderen Kontinent, ist eh schon einmal Errungenschaft. Das klingt sehr banal, aber ich glaube, dass es auch durchaus so spannend sich entwickeln kann, dass Leute wirklich nicht mehr das Bedürfnis haben, irgendwo hinzufliegen.
Aha, okay.
Also da geht es nicht nur um das Schiere, es ist möglich, sondern einfach dann da auch wieder eine neue Art der Kommunikation zu entwickeln. Und ich glaube, da sind wir mittendrin. Und das finde ich höchst spannend. Also auch, wie schaut so ein Zoom-Meeting aus? Da entwickeln sich ja dann eigentlich auch wieder eigene Arten der eigene Gesprächsformen. Irgendwie meiner Meinung nach.
Ja, aber kann der virtuelle Strand den realen Strand ersetzen? Das kann ich mir jetzt sehr schwer vorstellen.
Ne? Das glaube ich, wird er noch lange nicht können. Aber darum geht es auch nicht, weil die Frage ist ja vielmehr, brauche ich jeden Tag einen Strand?
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also muss ich das immer haben oder kann ich 4 von 5 Mal mit dem virtuellen Strand vorlieb nehmen und komme dort genauso an das Ziel und dann beim 5. Mal gehe ich wieder an den Strand an sich. Ja. Also ich glaube, bei der Frage nach, wie verwenden wir unsere Ressourcen, hilft uns das auf jeden Fall zumindest einen Schritt weiter, weil was ich schon sagen würde, ist, dass der virtuelle Strand immer noch besser ist als kein Strand.
Ja, das stimmt.
Also genau, ich glaube, in die Richtung kann es gehen und einfach so, ich finde immer so die Frage ganz, ganz spannend, was ein Medium wirklich kann und ich glaube, die soll da im Vordergrund stehen und die vergisst man aber so oft. Mhm. Da habe ich eine kleine Anekdote, die bringt es so auf den Punkt. Ich habe mal Peter Kubelka eingeladen gehabt, also einen der Filmemacher aus Österreich, Experimentalfilmemacher, vor vielen Jahren schon in einer Soundfilm-Ausstellung und zeige ihm das und wir sitzen in einem großen Museum in Wien und haben eine riesige Leinwand aufgebaut, 16 Meter lang und ein Konstrukt und für mich war das ein Kunstwerk ganz sich schon, haben dann für diese Leinwand einige Kunstwerke in Auftrag gegeben und er schaut sich das an und sagt, naja, Frau Fischer ist eh schön, aber wieso haben sie das nicht im Kino gemacht? Es hätte viel besser funktioniert.
Ja.
Und ich habe ihm recht geben müssen, weil alles, was wir dort hatten, war zwar eine fantastisch ausschauende, aber immer noch eine Leinwand.
Mhm.
Und wir haben filmisches Material gezeigt. Und das Kino gibt es seit 100 Jahren. Und es ist perfekt so, wie es sein soll.
Ja.
Und ein Ausstellungsraum kann was anderes. Mhm. Und das war für mich irgendwie so, es hat sehr banal geklungen, aber sehr erhellend. Und seither ist das ein bisschen auch so zu meinem Fazit geworden, anschauen, was kann ein Medium, was andere nicht können und warum will ich eigentlich genau dieses Medium nutzen.
Mhm.
Und ich glaube, dann ergeben sich eh schon viele Sachen von selbst. Und ich glaube, virtuelle Kommunikation hat so viele Möglichkeiten eröffnet. Und wenn man jetzt noch einen Weg findet, dass es auch angenehm wird, dort zu kommunizieren, dann ist es eine super Chance und da ist meiner Meinung nach einfach die Zukunft.
Ja.
Aber wir sind noch nicht an diesem Punkt, wo das Kino ist.
Okay.
Wo es super angenehm ist und einfach perfekt ist für den Nutzen, den der Raum bringt.
Du bist ja auch beim Soundframe Festival damals schon immer deine eigenen Wege gegangen, was die Kommunikation betrifft. Du hast den Festival-Look jedes Jahr neu gedacht, neu gemacht. Das würde jetzt nicht unbedingt jeder empfehlen, der aus der Kommunikation ist. Aber warum hast du dich für diesen Weg entschieden?
Weil es mir auch da schon um das Kuratorische gegangen ist. Und ich eigentlich damit auch, also unsere Kataloge haben wir auch selbst immer ein bisschen als Kunstwerke gesehen. Und da war es mir ganz wichtig, entgegen der landläufigen Meinung lieber einen stringenten Look zu haben, ist mir eher auch ein bisschen um das Kuratorische gegangen und darum jedes Jahr einfach wieder neue, spannende Artists auch damit zu präsentieren und vorzustellen. Da haben wir ganz super Leute dabei gehabt, wie LWZ oder Leonhard Lass. Also da ging es mehr um diesen Aspekt und eins war, und selbst das hat sich ein paar Mal geändert, aber so das Logo musste immer das gleiche bleiben.
Ja.
Also es war uns durchaus alles sehr bewusst, was wir da gemacht haben.
Okay.
Und in dem Fall waren die Kanäle noch sehr ähnlich. Ja, es hat aber für uns ganz gut funktioniert.
Ja.
Und wir waren eigentlich nie auch jetzt auf die große Masse aus, sondern auch da wieder eher auf Qualität, widerspricht ja der großen Masse auch nicht. Also das will ich jetzt vielleicht so nicht formulieren, aber eher auf eben der künstlerischen Auseinandersetzung. So.
Mhm. Weil du sagst, der Designkatalog, der dabei, oder eigentlich der Festivalkatalog von Frames, Soundframe, Entschuldigung, war ein Designobjekt. Hat sich da zu dieser Zeit auch die Bedeutung von Design für dich stärker etabliert oder war das sowieso schon immer für dich ein wichtiges Thema?
War eigentlich immer ein wichtiges Thema. Hat sich aber jetzt vielleicht auch mit dem Cyberfestival noch einmal verstärkt. Ja. Also wir machen jetzt zwar keinen Print-Katalog mehr, ja, haben aber eben eher vor der Herausforderung, all die Kanäle auch so zu bespielen, dass das stringent ist, und auch unsere Räume irgendwo so zu gestalten, dass man gleich das Gefühl hat, aha, da ist man jetzt beim Cyberfestival. Und ist eigentlich auch ganz interessant. Ja. Also von der Website ausgehend als so eine Art Festivalzentrale, wo sich alles sammelt, die aber an sich schon irgendwie für uns ein bisschen so auch zu einer räumlichen Geschichte werden soll. Mhm. Also auch, wo man wirklich das Gefühl hat, da geht man hin und dann gibt es den Ausstellungsraum, dort gibt es den Inforaum. Also ganz viel so dieses wirklich räumliche Denken und das dann in alle Kanäle ausstrahlen zu lassen, ja, ist eine wahnsinnige Designaufgabe auch.
Hast du auch Kritik gegeben, weil sag mal, alles aus dieser Seite oder mit dieser Herangehensweise macht, schon für so ein Thema, dass da vielleicht viele sagen, es ist eh schon so schwer zu verstehen. Mhm. Jetzt mache ich hier aus dem Festivalkatalog wieder keine Informationsbroschüre, sondern ich mache wieder ein Designobjekt. Mhm. Hat es da auch Kritik gegeben?
Du meinst bezogen auf den Katalog schon?
Damals, ja, oder generell oder? Auf diese Dinge, oder dass man sagt, okay, das ist vielleicht für viele schon sehr kryptisch alles und die können das schon gar nicht mehr fassen und man braucht eigentlich ganz einfache Erklärungen für so komplexe Dinge.
Ja, absolut. Das war vor allem heuer irgendwie auch die Schwierigkeit. Wobei dazu sagen muss, dass die Kataloge auch immer die Funktion mitgetragen haben. Also sie waren zwar Designobjekte, aber die Info, da gab es teilweise auch, also ich war immer eher so, ich komme von dem Kuratorischen, vom Text, vom Vermittelnden und dann das Design-Team auf der anderen Seite und immer gut und sehr befruchtend und super. Aber natürlich war es mir immer sehr wichtig, dann auch wirklich die Info reinzubringen. Also das aber trotzdem so niederschwelliger Zugang, ganz was Wichtiges ist, haben wir eben heuer gerade auch wieder gemerkt. Und da beginnt es aber, also beim Katalog ist es das eine, den muss ich in der Hand halten und dann kann ich durchblättern und finde vielleicht die Infos. Aber wenn es um einen virtuellen Raum geht oder um virtuelle Kommunikation, dann muss ich erst einmal dorthin finden überhaupt. Ich brauche einen Laptop, der stark genug ist, dass das überhaupt funktioniert. Mhm. Also ich brauche schon einmal ziemlich viel Ausstattung und Tools, um überhaupt einmal dahin zu kommen.
Ja.
Und das ist natürlich ein großes Problem auch. Mhm. Und ja, da gab es auch Kritik und auch berechtigt teilweise. Also wir haben beispielsweise einen Abend gehabt in Mozilla Hubs, in diesem virtuellen, dieser virtuellen Online-Plattform, wo wir einen Raum gebaut haben und da gab es DJ-Sets und es haben viele da schon gefeiert und waren da drin und eine Person hat einfach ihren Weg nicht reingefunden und wir waren zwar auf Discord mit ihr in Kontakt und mein Team oder unser Team hat ihr geholfen, es hat einfach nicht geklappt und da gab's natürlich Frust. Das ist für uns eine ganz große Herausforderung, dann aber ganz viel kann man oft einfach nicht lösen von unserer Seite aus. Wenn der Computer das nicht kann, dann kann er es nicht.
Ja, klar.
Und das ist uns schon sehr bewusst, dass da einfach eine große Zutrittsschwelle einfach gibt, die wir aber versuchen dann über andere Kanäle wieder aufzumachen, indem wir eben beispielsweise auch einen Podcast zum Beispiel gemacht haben oder indem wir auf unserer Website den Stream haben, wo man ganz viel, das auch in einem virtuellen Raum passiert, zweidimensional gestreamt haben, wo man einfach nur draufklickt, auf Play klickt und man kann zuschauen. Oder Ausstellungsführungen angeboten haben. Wenn man es nicht schafft, in diese Ausstellung einzusteigen, dann kann man sich zumindest das Video anschauen.
Ja.
Aber ja, also es ist natürlich, das ist natürlich eine große Herausforderung und ich glaube, man muss sich da auch zumindest jetzt noch schon bewusst sein, dass man einfach nicht alle erreichen kann. Aber genau, wir versuchen Mittel und Wege zu finden, um es dann über unterschiedliche Kanäle doch zu verkürzen.
Liebe Eva, bei mir kriegt ja jeder ein Geschenk aus meiner Kühlbox, der bei mir unterwegs ist, eigentlich immer zu Beginn, aber wir haben heute so ungewöhnlich begonnen. Deswegen, ich habe dir mitgebracht ein Kandinsky Memory, weil ich gelesen habe, schön, dass das ein Künstler ist, der dich sehr inspiriert hat.
Absolut.
Und warum gerade Wassily Kandinsky?
mit Wassily Kandinsky habe ich ganz früh in meinem Kunstgeschichtestudium irgendwo schon, er hat mich sehr fasziniert und überhaupt diese ganze Blauer Reiter und auch Künstlerinnen und Künstler, die sich in der Richtung so beschäftigt haben, weil es um das Interdisziplinäre ging, also ja. Synästhesie und als Maler hat beispielsweise mal, das hat er eh wieder verworfen später, aber zumindest einmal drüber geschrieben, dass jede Farbe auch einem Klang entspricht und er hat dann seine Bilder Komposition genannt und dadurch, dass für mich auch mit Soundframe, aber überhaupt in meinem Leben immer schon Musik auch ein ganz, ganz riesengroßer Teil war und das Visuelle aber genauso, hat mich das einfach immer schon sehr angesprochen.
Ja.
Also diese Verbindung und dieses die unterschiedlichen Sinne miteinander verbinden und ja, genau.
Okay.
Das ist schön.
Ja, danke. Bitte gerne. Also es ist so was Schönes, Analoges ja, auch, genau. Wieder. Man dachte, du bist zu viel in der virtuellen Welt unterwegs. Jetzt,
ich schätze das umso mehr, genau.
Jetzt nehme ich dir was ganz banal Analoges
voll
mit.
Schön,
ja.
Danke.
Also viel Spaß damit.
Ja, werde ich haben.
Nur mal, um ein bisschen bei dem Thema interdisziplinär zu bleiben, weil ich finde, das ist ja etwas, was wir alle eigentlich sehr brauchen. Das hat sich ja auch im Unternehmertum ganz viel Interdisziplinäres gebildet. Das heißt, Grafiker haben einen Pop-Up-Store und haben gleichzeitig ihr eigenes Label. Das zieht sich auch in der Kreativwirtschaft halt ganz besonders stark durch, halt auch bei den Selbstständigen. Ja. Auch was das Förderwesen betrifft, ja, das ist ja absolut. Ein wichtiges Thema, gerade auch in deinem Bereich. Hat sich da in der Wiener Kreativwirtschaft da schon einiges getan jetzt mit dem...
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Zumindest schaut es derzeit so aus. Ich hoffe, es ist nicht irgendwie ein Hype oder so ein vorübergehendes Ding. Jetzt gerade hat es recht viele Fördercalls gegeben, die tatsächlich auf das Interdisziplinäre grundlegend ansprechen.
Ja.
Und auch mit der Formulierung beispielsweise von BMKÖS oder auch von der Stadt Wien, wir wollen da jetzt einen Fokus drauf legen. Es ist uns bewusst, es ist nicht alles immer in Sparten aufzudröseln oder nicht mehr. Und da muss jetzt was passieren und wir wollen das jetzt fördern. Und das, da ist im letzten Jahr glücklicherweise einiges entstanden. Und ich hoffe sehr, dass das noch größer wird und so bleibt. Und weil ich eben glaube, dass der Weg zurück gar nicht mehr... Also das ist definitiv die Zukunft. Ich sehe überhaupt eigentlich dieses Denken in Sparten nur mehr an ganz wenigen Stellen.
Ja, also dieses Schubladendenken in allen Bereichen ist ja eigentlich etwas, was doch sehr der Vergangenheit angehört. Ja.
Und da kann ich mich aber schon erinnern, wie ich mit Soundframe begonnen habe, 2006, 2007, war das noch ganz ein anderer Kampf. Also wirklich, da ging es auch noch ganz stark darum, ja, was interdisziplinär und wie Musik und das passt nichts rein, da gehen sie woanders hin. Also so, und auch so dieses, was? Bei eurem Festival spielen DJs? Das ist ja keine Kunst, das kann man ja kein Kunstfestival nennen. Also auch so ganz klar immer auch dieser Streit, ich meine, dass den immer noch gibt, ist aber auch so ganz klare Abgrenzung zwischen Genres auf der einen Seite, aber irgendwo auch fast so zwischen Schubladen, ist das Kunst oder nicht Kunst oder wo darf das jetzt sich bewegen und wo nicht. DJ-Museum, Frechheit.
Also so. Okay.
Und das ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht formuliert, aber es war schon, glaube ich, viel mehr noch der Fall und das hat sich Gott sei Dank schon sehr, sehr geändert. Und auch jetzt die ganz viel, was in Richtung Artistic Research geht, also auch die Wissenschaft zum Beispiel, die da reinkommt und eben Wirtschaft natürlich total. Ich glaube, dass das schon gut ist, dass sich das so entwickelt hat und hoffentlich auch noch viel mehr weiter so entwickelt.
Also, aber es hat ja trotzdem große Widerstände gegeben, aber du bist ja dann auch 2010 zur Österreicherin des Jahres im Bereich Kreativwirtschaft gewählt worden.
Ja.
War das dann schon so ein bisschen auch Bestätigung für dich? Jetzt habe ich das geschafft. Ja.
Das war super. Und ich glaube, die größte Genugtuung war eigentlich, oder Genugtuung, das Tollste daran war, dass ich dann erfahren habe, dass ich glaube, über 2000 Leute dafür gewotet haben.
Ja.
Also da sind 5 Nominees und dann gibt es ein Publikumsvoting und dann entscheidet eine Jury über die Gewinnerin oder den Gewinner. Mhm. Und da haben sie mir dann die Zahlen gesagt. Ich so, wow, toll. Also 2000 Leute in Wien und Österreich, die einfach da sozusagen abgestimmt haben. Mhm. Und ich glaube aber, so wie ich mich erinnern kann, ich war eben 25 und für mich, mir war das eigentlich eher sehr... Mir wäre das ein bisschen unangenehm, also als Person da so zu stehen für das Ding und dann auch ganz viel Neid und ganz viel und wieso. Ja. Es hat mich eigentlich...
Die Schattenseite des Erfolges,
ne? Ja, genau. Also ich glaube, ich kann es jetzt nicht so pauschal beantworten, dass das eine Genugtuung war. Das sicher, auf der einen Seite war das ganz toll und super und hat schon auch dann geholfen. Ich meine, der Preis war nicht dotiert oder so, aber es ist natürlich eine Aufmerksamkeit, die man damit kriegt. Ja. Und auch auf jeden Fall Credibility. Oder man ist dadurch vielleicht ein bisschen etablierter geworden. Aber es war schon auch nicht einfach nur toll.
Du, im Unternehmertum ist es ja so, da ja, geht es ja mal rauf und dann geht es wieder runter. Genau. Und so ist es halt so eine Berg- und Talfahrt. Und beim Soundframe Festival war es ja eigentlich auch so. Das heißt, es ist ja, kann man sagen, kometenhaft nach oben gegangen. Und dann ist es aber auch runtergegangen, ja. Auch aufgrund, muss man sagen, auch von äußeren Umständen und von Festivalformaten, die da, glaube ich, sich etabliert haben, die dann plötzlich gratis waren und so weiter. Genau, also das war ja nicht einmal sozusagen selbst verschuldet, aber dennoch war das Festival dann weg.
Ja.
Wie ist es denn dir da gegangen? Hat man da so ein bisschen eine persönliche Krise auch dann? Ja,
ja, sicher. Aber auch das ist wieder nicht so schwarz-weiß, weil wir haben 10 Jahre lang das Festival gemacht gehabt und eigentlich war es ein ganz guter Zeitpunkt. Das war schon ganz selbst entschieden, dass wir es nicht mehr machen wollen als Festivalformat, weil eben es war ganz viel Konkurrenz auf einmal da, von einem Jahr auf das andere. Es sind die Förderungen weniger, beziehungsweise nicht besser und sogar weniger geworden. Und noch ein paar andere Sachen. Und nach 10 Jahren war es uns irgendwie auch so ein bisschen klar, okay, wir haben vielleicht selbst auch schon so eingefahrene Strukturen. Es wäre jetzt so ein Kraftakt, dass wir uns dann neu definieren und vielleicht wieder ganz was anderes machen. Also es war einfach, es hat gepasst. Es waren 10 Jahre und irgendwo haben wir dann mit gutem Gewissen gesagt, okay, das ist jetzt das letzte Festival. Wir haben das gefeiert und haben ja dann eh nahtlos eigentlich mit Soundframe weitergemacht, aber halt einfach kein Festival mehr.
Ja.
Das war dann eigentlich eher so schwierig zu kommunizieren. Okay, was ist jetzt Soundframe eigentlich? Was macht sie jetzt? Das Festival gibt es nicht mehr. Aber was ist das dann, was ihr macht? Und es ist eigentlich immer noch so dass wir einfach so viele unterschiedliche, auch oft Formen annehmen, wie unsere eigenen Avatare, dass auch das nicht stringent ist. Aber das gehört irgendwie offenbar so dazu und es ist uns auch ganz recht.
Also zum Unternehmertum gehört es auch dazu, beweglich zu bleiben und sich immer wieder neu zu erfinden. Und wenn die eine Tür zugeht, gehen ja andere auf, wie wir gesehen haben, auch mit dem Medienfestival in Wien. Ja. Also das ist das... Also einfach positiv denken oder dranbleiben ist sozusagen dann
total weniger. Ich war auch zwischendrin dann einmal 3 Jahre bei der Diagonale, habe dort eben Produktionsleitung gemacht, habe da ein bisschen in den klassischen Filmbereich reingeschnuppert und war eine ganz andere Position, in der ich auf einmal war. Ich habe unfassbar viel gelernt und aus dem heraus dann eigentlich wieder aber zu 100% gewusst, ich will einfach selbstständig sein und eigene Unternehmerin bleiben und meine eigenen Projekte machen. Also ja, aber irgendwo dieser Ausflug hat auch sein müssen. Und von dem her, genau, wie du sagst, offen bleiben, glaube ich, ist das, ist das Beste.
Ja. Einer deiner größten Erfolgsfaktoren, oder zumindest nennst du es so, ist ja dein Team.
Ja.
Du sagst, es ist einfach, also es steht und fällt alles mit einem guten Team. Und da sind ja auffallend viele Frauen immer dabei und auch bei den audiovisuellen Künstlern oder bei den Visualisten sind es viele Frauen. Warum fühlen sich denn Frauen da in dieser Umgebung so wohl?
Also in der Visualisierung glaube ich tatsächlich, dass es da immer schon viele, schon oder nicht viele, aber gute Vorreiterinnen gegeben hat. Also ich, Wally Export ist jetzt per se keine Visualistin natürlich gewesen, aber beispielsweise Julia Starsky als eine der ersten Visualistinnen in Österreich bezieht sich auch immer wieder auch auf österreichischen Aktivismus und so diese Sachen. Und ich glaube, dass das ein neues Feld war, auch schon in den 70er, 80er, 90er Jahren, wo es noch nicht so diese eingeschriebenen Strukturen gab. Also wenn man an die Musik denkt oder an viele andere Genres, da hat man oft als Frau, muss man so wahnsinnig viel besser sein, um gesehen zu werden überhaupt.
Ja. Okay.
Und dadurch, dass das ein neues Feld war, war von vornherein vielleicht der Acker noch nicht so klar abgesteckt. Und ich glaube, das hat schon dabei geholfen. Weil wenn man es mit der Musikbranche vergleicht, ist ja nach wie vor leider so, dass ganz wenige Frauen einfach die Sichtbarkeit auch kriegen, obwohl sie da sind.
Mhm.
Und ja, von dem her, für mich, also im Team war es immer wichtig, dass man möglichst divers sind, aber das hat sich auch ganz natürlich eigentlich so entwickelt, dass wir so viele Frauen sind.
Yeah, okay.
Wobei es sehr ausgeglichen auch jetzt ist beim Cyber und hier überhaupt allgemein sehr divers aufgestellt sind, was einfach super ist. Und ich überhaupt nicht anders arbeiten will. Also viele unterschiedliche Blickwinkel und es macht aber trotzdem Spaß, einfach auch das so ein bisschen zusammenzuhalten. Genau.
Liebe Eva, wir sind ja schon wieder fast beim Steg zurück.
Genau.
Danke für das tolle, interessante Gespräch. Es war wirklich super. Und
danke,
toll, dass das Wetter gehalten hat. Na, gut, dass wir es gemacht haben. Und perfekt. Ja.
Super. Ja, danke dir.
Das war der Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation. Für Anregungen, Aufregungen, Ideen oder Fragen an die Fachgruppe schreiben Sie mir gerne an sarak@halle34.com. Unter werbung.wien finden Sie übrigens alle Infos zu diesem Format und zu vielen Serviceleistungen der Fachgruppe. Das nächste Mal bei mir im Boot Fritz Jagitsch, Herausgeber der Tagespresse, dem erfolgreichsten Satireportal Österreichs. Wir sprechen über Mut, Shitstorms und warum es die Wirtschaftskammer so oft in die Tagespresse schafft. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund.